Liebe Gemeinde, Weihnachten ist ein sehr populäres Fest. Ein Fest, das in aller Welt gefeiert wird. Als Femi letztes Jahr zu Weihnachten in Japan war, hat er in diesem buddhistischen Land uns immer wieder Aufnahmen geschickt, wo Weihnachtsbäume standen und wo auch buddhistische Menschen ganz unbefangen Weihnachten gefeiert haben. Wenn ich in einigen muslimischen Familien manchmal unterwegs bin und reinschaue, da steht schon seit dem ersten Advent steht ein Weihnachtsbaum. Manche sehen dann so aus wie so ein Regenschirm, den man aufklappt. So künstliche Weihnachtsbäume, aber jedenfalls auch in muslimischen Familien wird Weihnachten, also zumindest so weit, wie man das kann, gefeiert. Die Kinder bekommen auch Geschenke, also jedenfalls in muslimischen Familien, die hier leben. Weihnachten ist sehr populär. Weihnachten ist auch ein Fest, das uns sehr viel zu sagen hat. Und trotzdem können wir sagen, dass wohl kein anderes Fest so überfremdet ist und so befrachtet ist mit Dingen, die vom Eigentlichen ablenken und ablenken können, wie das Weihnachtsfest. Wenn man den Christkindlmarkt anschaut, Weihnachtsmärkte oder so, dann geht es hauptsächlich um Glühwein, um Bratwurst und ähnliche Sachen. Und in den Familien geht es oft um den Tannenbaum, um Geschenke. Und die allgemeine Meinung über das Weihnachtsfest ist, dass sich die Familie mal wieder trifft. Manchmal auch nur, um sich mal wieder zu streiten, denn auch das ist natürlich beim Weihnachtsfest oder mit dem Weihnachtsfest verbunden, dass es kaum einen Anlass gibt, zu dem mehr Familienstreitigkeiten stattfinden und mehr Probleme in Familien hochkochen als gerade zur Weihnachtszeit. Weil dann die Erwartungen besonders hoch sind, weil gerade zur Weihnachtszeit alle denken, jetzt muss das, was nie klappt, dass es mal richtig harmonisch ist, das muss jetzt aber gut gehen. Und dann sind die Erwartungen so hochgeschraubt, dass die verschiedenen Familienteilnehmer so angespannt sind, dass es dann auch ganz schnell in die Luft gehen kann. Wir wollen uns heute Morgen auf das besinnen, was wirklich der Kern des Weihnachtsfests ist. Und der Kern des Weihnachtsfests ist es ja, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Angelika hat heute extra den Rock angezogen, weil wir Geburtstag feiern. Ja, das hat sie uns jedenfalls gesagt vorhin. Als Posaunenchor, weil wir Geburtstag feiern. Und das sollen wir uns bewusst machen. Wir feiern einen Geburtstag, der bis heute, schon seit 2000 Jahren, eine bleibende Bedeutung hat. Das, was Daniel vorhin sagte, Jesus lebt. Und mit Jesus, der in die Welt gekommen ist, um mit uns Gemeinschaft zu haben, können wir auch heute noch ganz praktisch umgehen. Das soll uns da gezeigt werden. Und ich möchte uns anhand des Textes, den wir gerade gelesen haben, möchte ich uns 5 verschiedene Gedanken sagen, was es mit Weihnachten, mit dem Kommen Jesu zu tun hat, und zwar aus dem Johannesevangelium, aus dem 1. Kapitel. Ich habe das ganze Kapitel nicht lesen lassen bis Vers 18. Das ist so eine Fülle von, dann taucht Johannes der Täufer immer zwischendurch auf. Das ist so eine Fülle, dass es dann, wenn man das einmal hört, jetzt unüberschaubar werden kann. Deswegen habe ich nur eine Auswahl genommen. Ich greife auf andere Verse in der Predigt dann nochmal zurück. Das erste: Warum ist Gott in diese Welt gekommen? Warum ist der Mensch geworden? Das erste ist in Vers 18 zum Ausdruck gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der Sohn, der einzige Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, Fleisch und Blut wie wir, der hat uns gezeigt, wer Gott ist und wie Gott tickt. Wenn wir versuchen, durch unseren Verstand, wenn wir versuchen, durch Nachdenken, durch Grübeln oder durch Ableitungen, logische Ableitungen herauszubekommen, wer Gott ist, dann kommen wir vielleicht darauf, er muss unwahrscheinlich groß sein. Augustinus sagt, er ist so groß, dass er natürlich von der Schöpfung nicht aufgenommen werden kann. Und er ist, das sagt Augustinus dann, er ist auf der anderen Seite wieder so klein, dass er in der ganzen Mücke Platz hat. Also er ist weder groß noch klein. Aber wir müssen, wenn wir versuchen, auf menschlicher Basis uns ein Bild über Gott zu machen, müssen wir auf Analogien oder auf irgendwelche logische Verfahren zurückgreifen und dann kommen wir auf irgendein Gottesbild. Es gab Leute, die haben aber auch abgeleitet, Gott, wenn man ihn jetzt versucht, aus der Natur kennenzulernen, muss ein Sadist sein. Wenn man all das Leiden sieht, fressen und gefressen werden. Man kann aus unserer Welt, aus unserer Schöpfung nicht unbedingt ableiten, gerade wenn wir jetzt sehen, wieder Tsunami-Katastrophen und ähnliche Sachen, dann kann man nicht unbedingt ableiten, dass wir es mit einem liebenden Gott zu tun haben. Auch wenn wir davon ausgehen, das ist ja immer der Irrtum von vielen, die meinen, sie brauchen nur zu beweisen, dass es irgendeinen Gott gibt, dass sie dann auch bewiesen haben, dass es den Gott der Bibel gibt. Das ist ein großer Irrtum. Sondern letztlich können wir, wenn wir die Welt interpretieren und Gott logisch versuchen abzuleiten, können wir auf ganz unterschiedliche Gottesbilder kommen. Da kommt man ja auch drauf. Und dann können wir vor allen Dingen darauf kommen, dass Gott sowohl gut als auch böse sein kann. So eine schreckliche Welt kann dir aus der Hand eines guten Gottes kommen. Jesus ist in die Welt gekommen, um uns zu zeigen, und zwar auf der Stufe, wie Gott ist. Und zwar jetzt nicht, und das können wir nirgendwo bei ihm nachlesen, er hat weder etwas über die ungelösten Geheimnisse der Größe Gottes, der Ewigkeit Gottes, da hat er gar nicht viel gesagt, sondern er zeigt uns, wie Gott für uns ist. Und das ist das Wichtige. Man könnte sich ja vorstellen, da ist ein berühmter Professor, der ganz viel im Kopf hat und ganz viele Fähigkeiten hat und von vielen Menschen bewundert wird und vielleicht vieles geschrieben hat, was die meisten gar nicht verstehen. Und der hat ein kleines Kind. Und jetzt kommt das Kind zu ihm nach Hause. Also der Vater ist zu Hause, das Kind kommt und setzt sich auf seinen Schoß. Dann können wir uns vorstellen, wenn dieser Professor auch noch in der Lage ist, Vater zu sein, dass er sich ein Bilderbuch nimmt und mit diesem Kind ein Bilderbuch anschaut. Und dass er nicht versucht, das Kind auf seine Ebene hochzuheben und nicht mit seinen Fachwörtern das Kind belästigt, sondern dass er ganz einfach sagt, hallo, wie geht's dir? Und dass er sich auf die Kinderstufe herablässt. Und so können wir sagen, so hat es Gott gemacht. Gott hat nicht versucht, uns irgendwie philosophisch oder hochtrabend zu erklären, wie er an sich ist. Und das hat Jesus nicht gebracht, sondern er hat uns gesagt, wie er uns gegenüber gesinnt ist, wie seine Einstellung gegenüber uns ist. Und er hat uns gezeigt, durch sein Kommen in diese Welt auf der Stufe eines Menschen, anders können wir gar nicht verstehen, auf der Stufe hat er uns gezeigt, ich habe Interesse an euch. Ich suche eure Gemeinschaft. Ich möchte, ich möchte euch empowern. Ich möchte euch freisetzen. Ich möchte für euch da sein. Und das hat er über sich selber uns gezeigt, indem er gekommen ist, indem er in diese Welt gekommen ist und gezeigt hat, ich möchte euch begegnen. Und so können wir Jesus, wenn wir ihn in den Evangelien mal verfolgen, und sehen, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er sich hinabgebeugt hat, wie es keine Menschen gab, vor dem er sich geekelt hat, wie er Menschen, die aussätzig waren, um die andere einen Bogen gemacht haben, in den Arm genommen hat. Und wie für ihn auch diejenigen, die ausgestoßen waren, wichtig waren. Sieht man beispielsweise in der Weihnachtsgeschichte, die Hirten, das waren die Letzten. Das waren Leute, mit denen niemand etwas zu tun haben wollte. Die werden als Erste eingeladen. Gott geht auf den Menschen zu und er sagt, im Bilde gesprochen, mein Herz schlägt für euch. Und das darf sich jeder Einzelne von uns auch zu Herzen nehmen. Sein Herz schlägt für dich. Und das ist der nächste Gedanke, der dazu kommt, ist dann, Gott ist gekommen, und das ist natürlich eng damit verbunden, weil er uns liebt. Er liebt dich, er liebt jeden Einzelnen. Und die Liebe, das ist ja etwas, was wir vielleicht aus unserem persönlichen Erleben auch kennen. Liebe sehnt sich nach Gemeinschaft. Liebe kann nicht einfach auf Distanz bleiben und sagen, ja, ich schreibe mal einen Brief oder ja, telefoniere mal, sondern Liebe sucht den, dem sie nahe ist oder den sie liebt, versucht sie so oft wie möglich ganz nahe zu sein. Und Gott, so können wir vielleicht etwas salopp sagen, Gott hat es nicht im Himmel ausgehalten, weil er uns liebt. Er wollte seine Liebe uns ganz praktisch zeigen. Und seine Liebe, er hätte viel sagen können durch die Propheten, ich liebe euch, hat er auch gemacht. Er hat immer wieder diese Worte auch im Alten Testament gesagt. Und trotzdem, indem er in diese Welt gekommen ist und seine Liebe ganz praktisch uns gezeigt hat, und zwar eine Liebe, die nicht Halt macht da, wo wir für ihn vielleicht nicht so angenehm sind, sondern eine Liebe, die uns trägt mit unseren Macken und Mucken. Eine Liebe, die alles trägt und erträgt, was mit uns zu tun hat. Wir sind ja manchmal so geneigt, unsere Liebe ist, und das, da muss ich mich genauso einschließen, wie ihr euch auch einschließen dürft in diesem Gedanken, unsere Liebe hat manchmal ein begrenztes Verfallsdatum. Das sieht man an vielen geschiedenen Ehen, an vielen Beziehungen, die auseinandergehen. Unsere Liebe ist oftmals nur bedingt. Das heißt, ich liebe dich, solange du so bist, wie ich dich mag. Oder wie du für mich angenehm bist. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist es aus mit der Liebe. Gottes Liebe bleibt. Sie ist bedingungslos. Das heißt, auch wenn wir schwanken und wanken, auch wenn wir uns ändern, und das trifft ja für uns alle zu, dass unsere Liebe nur begrenzt ist, dass wir, was die Liebe betrifft, nur Flackerlichter sind, aber selbst wenn wir flackern und schwanken, seine Liebe bleibt. Seine Liebe ist treu. Er liebt uns. Und wenn wir Wege gehen, die nicht richtig sind, dann leidet er darunter, weil er sich unsere Gemeinschaft wünscht, weil er sich wünscht, dass wir in Liebe mit ihm verbunden sind. Und das Einzige, was wir ihm schenken können, ist, dass wir unser Herz ihm schenken, dass wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. So schreibt es Johannes, der uns das Evangelium hinterlassen hat, auch in seinem Brief, dass er schreibt, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Unsere Liebe kann immer nur ein schwaches Echo seiner Liebe sein und wir versagen immer wieder, aber wir dürfen wissen, seine Liebe steht fest. Seine Liebe, die nicht gescheut hat, bis ans Kreuz zu gehen. Da kommen wir dann nachher noch etwas näher drauf. Also Gott hat seine Liebe praktisch werden lassen in Jesus Christus. Und das hängt dann wieder mit dem nächsten Gedanken zusammen, mit dem Gedanken Nummer 3. Gott wollte Erfahrungen machen, wie wir sie täglich machen und wie sie unser Leben bestimmen. Erfahrungen der Freude, wenn wir sehen, Jesus hat sehr gefeiert, er mochte sehr gerne, er hat auch gerne ein Glas Wein getrunken. Wir können beispielsweise die Hochzeit zu Kana im Johannesevangelium, die erste Erzählung, die dort im Johannesevangelium auftaucht, Jesus verwandelt Wasser in Wein. Das heißt, Jesus möchte nicht, wenn er in diese Welt kommt, dass wir ein Verein sind mit langgezogenen Gesichtern, dass wir ein Verein sind, der nur genervt umherläuft und ja einfach überhaupt keine Lebensfreude hat, sondern Jesus möchte, dass wir uns freuen. Und in dem Psalm steht, der Wein soll das Menschenherz erfreuen. Damit will ich jetzt nicht zum Alkoholismus anleiten, aber der Wein ist dazu gegeben, dass wir Freude am Leben haben. Und wenn Jesus Wasser in Wein verwandelt, dann heißt das, er ist daran interessiert, dass es uns gut geht. Und er hat es selber gekannt, dass er Freude am Leben hatte. Er hatte auch gute Beziehungen. Er hat mit Menschen zusammengelebt und hat auch gesehen, wie gut und wohltuend es ist, wenn man eine gute Beziehung hat. Für uns manchmal gar nicht einfach. Aber für ihn war das etwas, was er auch genossen hat. Mit Lazarus und seinen beiden Schwestern Maria und Martha hat ihn eine enge Freundschaft verbunden. Mit Maria Magdalena und anderen war er eng befreundet. Er hat die schönen Seiten des Lebens gekannt und genossen. Aber er hat auch die dunklen Seiten des Lebens kennengelernt. Und auch darum ging es ihm. Er hat auch kennengelernt, wie es ist, Schmerzen zu haben. Gerade wenn wir an das Kreuz denken, furchtbare Schmerzen. Er hat gesehen, wie es ist, ausgegrenzt zu werden. In Johannes 6 lesen wir beispielsweise, dass er seine Jünger, nachdem etliche, er hatte eine Predigt gehalten und er hat nie den Menschen nach dem Mund geredet. Er hat da eine Predigt gehalten und dann haben viele gesagt, jetzt machen wir nicht mehr mit und sind weggegangen. Verärgert, enttäuscht. Gott richtet sich nicht mit dem, was er sagt, nach uns, ob uns das gefällt. Viele sind weggegangen und dann stellt er seinen Jüngern die Frage und sagt, wollt ihr jetzt auch gehen? Und dann sagt Petrus gar das entscheidende Wort, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Für dich gibt es keine Alternative. Aber Jesus hat diese Erfahrung gemacht, dass man über ihn redet, schlecht über ihn redet, dass man ihn ablehnt, dass man ihm aus dem Weg geht, dass man ihn angreift. Auch das hat er erfahren, wenn wir die Gespräche mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, sogar dass er wusste, dass hinter seinem Rücken sogar ein Mordkomplott schon geschmiedet worden ist. Also Jesus hat auch die Tiefen des Lebens kennengelernt. Er hat beispielsweise, als er gefastet hat, 40 Tage lang zu Beginn seiner Tätigkeit, hat er gewusst, wie es ist, hungrig zu sein und durstig zu sein. Da sehen wir ja, wie er vom Teufel versucht wird. Auch solche menschlichen Dinge hat er erfahren. Und das Wichtige dabei ist, der ewige Gott, der könnte so eine Erfahrung gar nicht machen. Der weiß nicht, wie es ist, wenn man hier auf der Erde lebt. Der weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man als Geschöpf unterwegs ist, mit Angst und Sorgen beladen. Jesus hat das durchlebt. Er hat diese Erfahrung gemacht. Und von daher können wir beten zu ihm, zu unserem Gott und können wissen, auch diese Dinge, die wir durchleben müssen, auch die hat er selber erfahren. Er kann uns verstehen. Es gibt ein Lied, ich weiß jetzt nicht genau den Text, aber ein bewegendes Lied, das im Krieg von Soldaten im Schützengraben gesungen worden ist. Warum schickst du nicht jemanden eine Hilfe hier in unser Elend? Und viele kritische Dichter haben auch geschrieben, warum interessiert unser Leid ihn nicht? Er hat unser Leid miterlitten. Er hat unser Leid hier ganz hautnah erlebt. Und wenn wir mit ihm reden im Gebet, dann dürfen wir wissen, er versteht uns, er kann mitfühlen, so heißt es im Hebräerbrief, er kann mitfühlen mit unserer Schwachheit, mit unserer Angst, als er im Garten Gethsemane war, auch voller Angst. Er war nicht der Supermann, der sagte, ach Quatsch, das Kreuz, das mache ich mit links, sondern er wusste, was das bedeutet und hat darunter gelitten. Er hat Angst durchgemacht, Blut und Schweiß geschwitzt. Also von daher diese Erfahrung und wenn wir deswegen mit der Last unseres Lebens zu ihm kommen, dürfen wir wissen, wir kommen zu einem kompetenten Gott, nicht zu einem, der oben auf einer Wolke sitzt und sagt, ihr armen Würstchen, ich erleichtere eure Situation, sondern jemand, der sagt, ich weiß genau, wie du dich fühlst, ich weiß genau, wie es um dich steht. Und von daher dieser Gedanke, er kann mitfühlen und das nur deshalb, weil er zu Weihnachten, weil er in diese Welt gekommen ist, weil er Mensch geworden ist. Der vierte Gedanke, er ist gekommen, um unsere Schuldfrage zu lösen. Schuld, das wird ganz schnell so ein bisschen in den Mund genommen. Ach ja, Schuld und Vergebung, das gehört halt irgendwie so mit dazu. Es ist unsere menschliche Schuld, ist eine ganz schwere und schwierige Angelegenheit. Wenn wir in unsere Welt hineinschauen, wenn wir sehen, was in unserer Welt geschieht, gestern wieder Anschlag in Kabul, Menschen, ich weiß jetzt, man kann gar nicht die ganzen negativen, will ich auch gar nicht aufzählen, aber jedenfalls diese negativen Ereignisse, was Menschen einander antun, wie Menschen miteinander umgehen, im Großen und im Kleinen. Das fängt an mit kleinen Lieblosigkeiten, mit Selbstgerechtigkeiten und allem und endet nachher in Tragik und Terror. Und Jesus ist gekommen und deswegen können wir sagen, wir singen vom Frieden, aber ist das denn friedlich in unserer Welt? Gibt es überhaupt einen Grund, Weihnachten zu feiern angesichts der Zerrissenheit unserer Welt, auch des Abdriftens unserer Staaten in Europa in Egoismus und Nationalismus, Sorgen um den eigenen Futternapf, Der Esel hat ja am Heiligabend gesagt, wenn es an mein Futter geht, nee, in dem Lied war das von Manfred Siebald, dann hört der Spaß auf. Das ist bei uns Menschen auch oft so. Und dann, Jesus ist gekommen, um unsere Schuldfrage zu lösen. Er ist gekommen, um all das, was wir auf dem Kerbholz haben, um all das, was wir verbockt haben, auf sich zu nehmen. Er ist gekommen, um Frieden zu schaffen, Frieden zwischen den Menschen. Er ist gekommen, er hat uns die Hand hingestreckt und ist gekommen, die Schuldfrage zu lösen. Und um dieser Schuldfrage willen ist er ans Kreuz gegangen. Er hat uns alles vergeben und er möchte uns alles vergeben, nichts nachtragen. Wir können frei werden. Und ein Bild davon ist ja praktisch, als Jesus kurz vor der Kreuzigung stand, da wurde das Volk gefragt, möchtet ihr Jesus oder Barabbas freigegeben haben? Einen Mörder, höchstwahrscheinlich Terrorist, wenn wir es heute so sagen würden. Die wurden zum Tode am Kreuz verurteilt in der Regel. Und das Volk hat gerufen, Barabbas. Damit ist aber auch etwas Zeichenhaftes geschehen. Der Schuldige, der Mensch, der wirklich etwas auf dem Gewissen hatte, der andere ermordet hat, der ist frei geworden und der Gerechte hat gelitten. Und das ist das, was Jesus gebracht hat. Er hat praktisch mit uns getauscht. Er hat es umgetauscht. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und hat den Weg der Strafe genommen, damit wir frei sein können. Und wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist unsere Freiheit. Gott greift auch da nicht ein, wo wir verkehrte Wege gehen. Gott zwingt uns nicht, das zu tun, was er sagt. Er zwingt uns auch seine Liebe nicht auf. Er zwingt uns auch nicht zum Leben. Wir können gegen besseres Wissen seine Hilfe ausschlagen. Das geht für alle Menschen. Wir können einfach sagen, interessiert uns nicht. Wir machen so weiter. Das haben die Tiere hier ja auch gesagt. Den brauchen wir nicht. Was da in Bethlehem geschehen ist, das brauchen wir nicht. Wir können so leben. Und das Tragische ist, Gott gibt uns diese Freiheit. Aber sonst wären wir auch ferngesteuerte Marionetten. Höchstwahrscheinlich gibt es logisch auch keinen anderen Weg. Gott lässt uns die Freiheit, auch Wege zu gehen, die nicht gut für uns und unsere Mitmenschen sind. Er lässt uns gehen. Wir können das beispielsweise sehen im Lukas-Evangelium Kapitel 16 ist es, denke ich, der verlorene Sohn. Da ist ein Vater, der seinen Sohn liebt und bei dem der Sohn keinen Mangel hat, bei dem er alles hat. Und dieser Sohn sagt eines Tages, ich will ohne dich leben, auf eigene Karte. Und dann geht der Sohn weg und lebt auf eigene Karte. Und dann, nach einer Weile, landet er da, wo man ohne Gott landet. Ein Lied von Manfred Siebald heißt, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Unsere Welt ist ohne Gott auf dem Weg in eine tiefe Dunkelheit. Und ich denke, es ist nicht zu pessimistisch zu sagen, auch hier in Europa bewegen wir uns momentan zumindest in einer sehr prekären Situation. Und wie die Weichen gestellt werden, wissen wir noch nicht. Und dass es uns so weiterhin so gut geht wie jetzt, das kann man beileibe nicht sagen. Nutzen wir die Zeit, in der wir noch diese Möglichkeiten haben. Gott lässt uns Menschen die Freiheit, auch das Schlechte zu tun. Und damit kommen wir zum fünften Punkt. Im Johannesevangelium steht dann noch weiter, in den Texten, die ich nicht gelesen habe, das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen, hat es nicht gefasst. Und da ist genau dieser Gedanke, Jesus ist in diese Welt gekommen. Er hat uns Menschen mit offenen Armen angenommen oder hat uns annehmen wollen. Er streckt uns die Hand zur Versöhnung aus und wir sind gefordert, Ja oder Nein zu sagen. Jesus ist in diese Welt gekommen als das Licht. Und wer in seine Gegenwart tritt, der wird auch die Erfahrung machen, Mensch, ich will so bleiben, wie ich bin, sondern so sollte ich nicht bleiben. Im Lichte Jesu werden wir wird uns, wenn wir ihm begegnen, dann wird uns plötzlich klar, was Petrus klar geworden ist. Jesus hatte einen Fischzug ihm arrangiert und dann Petrus steht im, oder war nicht so gut begleitet und Jesus kommt ins Schiff und Petrus wirft sich nieder und sagt, geh von mir weg. Wenn wir Gottes Wahrheit und seine Nähe über uns sehen, dann sehen wir, dass es mit uns so ist, dass wir eigentlich viel, viel Veränderung brauchen. Aber Gott ist nicht derjenige, der uns schuldig spricht. Er ist auch nicht derjenige, der dann sagt, dich kann ich gar nicht gebrauchen, weg mit dir, sondern er ist derjenige, der uns heilt. Es gab in der Kirchengeschichte zwei große Stränge in Bezug auf die Sünde. Das eine, das in der lateinischen Kirche, also im Westen, war, das ist die juristische Sicht der Sache. Das heißt, du bist schuldig und jetzt müssen wir nach der richtigen Strafe Ausschau halten. Die andere Sicht, die die Ostkirche, die griechische Kirche vertreten hat, das ist die Sicht, dass Sünde Krankheit ist und dass der Sünder einfach die Hilfe bedarf, der Hilfe bedarf, um aufgerichtet zu werden. Und von daher, Gott richtet uns auf, wenn wir ihn an uns heranlassen, wenn wir ihn in uns hineinlassen. Ein Raum, der vollkommen verschlossen ist mit Rollos. Es gibt ja gute Rollos, die richtig lichtdicht sind. Da siehst du nichts. Das Licht kann nur reinkommen, wenn du die Rollos und die Fenster öffnest. Und so möchte er in unser Leben kommen. Und dann steht, wie viele ihn aufnahmen, Jesus. Und das gilt bis heute. Wie viele ihn aufnehmen, zu denen geht er ein, denen gibt er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Noch ein kleiner Irrtum, der mir immer wieder begegnet in Gesprächen. Es gibt die landläufige Meinung, Gottes Kinder, alle Menschen sind Gottes Kinder. Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe. Aber Gottes Kinder, zumindest im Sprachgebrauch der Bibel, sind Menschen, die durch Jesus Christus in die Gemeinschaft mit Gott zurückgefunden haben. Es sind Menschen, die sich seiner Liebe geöffnet haben. Die sind oft auch, also ich bin viel in Gemeinden unterwegs, das ist, ich habe gestern mit Bärbe noch gesprochen, nicht immer einfach, auch mit den Gotteskindern. Also nicht, dass man das idealisieren soll oder möchte. Als Pastor ist man da schon ziemlich desillusioniert, aber trotzdem sind diejenigen, die sich Jesus öffnen und sagen, ich möchte mich von dir verändern lassen, ich möchte dich in mein Leben hineinlassen, ich möchte mit dir in Gemeinschaft leben, diejenigen sind Gottes Kinder. Und die bekommen auch Gottes Geist, der ihnen hilft, Schritt für Schritt auch einen Veränderungsprozess zu machen. Wenn man ihn draußen stehen lässt, dann kann man sagen, Gott ändert doch nichts. Man muss ihn reinlassen. Man muss ihn an sich wirken lassen, wenn er etwas verändern soll. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns auch. Das heißt, Jesus bietet uns an, in die engste Gemeinschaft, Eltern-Kind-Beziehungen, Vater-Kind-Beziehungen jetzt mit Gott, das ist die engste Gemeinschaft, in die wir Gott treten können. Dann können wir, wenn wir beten zusammen, ja, manchmal klingt es für uns vielleicht befremdlich, wenn jemand dann im Gebet sagt, Papa, oder darüber redet, dass Gott unser Papa ist. Aber Paulus sagt im Römerbrief, dadurch, dass Gott uns so eng mit sich verbindet durch Christus, können wir Papa zu ihm sagen. Also können ihm praktisch liebevoll begegnen, die engste Beziehung zu Gott haben, die wir uns vorstellen können. Und deswegen, Gott ist in diese Welt gekommen, nochmal zusammenzufassen, einerseits, um überhaupt zu sagen, wie er uns gegenüber eingestellt ist. Das zweite, um uns ganz praktisch in Liebe zu begegnen. Das dritte, um mitfühlen zu können mit uns, um unsere Schuldfrage zu lösen. Und das Wichtigste ist, und das gilt für jeden Einzelnen, wenn wir uns ihm öffnen, wenn wir ihn in unser Herz hineinlassen, in eine ganz enge Gemeinschaft einzutreten mit uns, die auch durch den Tod nicht zerbrochen wird. Das ist die Hoffnung und das Leben, deswegen sagt Johannes auch immer wieder, wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Das ewige Leben ist nicht etwas, was man später dann irgendwann nach dem Tod mal bekommt, sondern wir haben das ewige Leben, wenn wir mit dem verbunden sind, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.